Jetzt müssten sich, wie es hieß, auch echt die Frage stellen, was mache ich da eigentlich? Mit welcher Grundlage treffe ich Entscheidungen?
Es gibt so eine Finanzierungslücke für Lower-Risk-Companies, die aber, sage ich mal, vielleicht kein Unicorn-Potential haben, aber halt durchaus attraktive Firmen sein könnten.
Hallo beim Gründerszene-Podcast. Mein Name ist Sarah Heuberger. Ich bin Redakteurin bei Gründerszene. Wir wollen uns heute der Frage widmen, warum eigentlich immer noch so wenig Frauen Startups gründen und wenn sie es dann tun, warum sie dafür immer noch so wenig Geld bekommen. Und dafür habe ich mir heute gleich zwei Gesprächspartnerinnen eingeladen. Eine von ihnen ist Charlotte von Bernsdorf. Sie ist Personalpsychologin und versorgt uns mit der wissenschaftlichen Perspektive auf das Thema. Und meine andere Gesprächspartnerin kennt die Problematik sehr gut aus der Praxis, denn es ist die Mitgründerin von Ushi, Kati Ernst. Und mit den beiden spreche ich eben darüber, was sich ändern muss. Und wir sind auch ganz schnell bei ziemlich Grundsätzlichem gelandet, denn beide kritisieren die Entscheidungskriterien von Wagniskapitalgebern, also von Business Angeln und Investoren. Falls ihr hier nur für die Gründerinnenseite hier seid, also falls ihr nur Kati hören wollt, könnt ihr auch gerne vorspulen, ungefähr so zur Minute 20, da geht das Gespräch mit ihr los. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser Doppelfolge. Über Feedback freuen wir uns wie immer an podcast@gründerszene.de. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass du da bist, Charlotte.
Hallo Sarah, schön, dass ich hier sein darf.
Die erste Zahl, die ich mir angeguckt habe, stammt aus dem Female Founders Monitor von letztem Jahr. Und da stand drin, dass es immer noch erst 15% Frauen sind, die tatsächlich Startups gründen. Das ist ganz schön traurig, wie ich finde. Und ich meine, wir sind jetzt im Jahr 2020 und es sind immer noch so wenige Frauen. Warum ist das so? Wie erklärst du dir das?
Also du sagst einen ganz wichtigen Punkt, also du unterscheidest einen ganz wichtigen Punkt, nämlich es ist ein Unterschied, ob wir auf Gründerinnen in der Startup-Szene konkret gucken oder auf Gründerinnen allgemein. Also wenn wir nämlich aufs allgemeine Gründungsgeschehen in Deutschland schauen, finden wir, dass Frauen gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Da hat sich so ein Frauenanteil von 40% etabliert. Das heißt, jede zweite bis dritte Gründer ist im Grunde eine Frau.
Also es bezieht sich auf alle Gründungen, die nicht unbedingt jetzt Startups sind, also sowas wie ein, weiß nicht, Friseursalon oder was auch immer, also andere Unternehmen.
Sozusagen. Ja, es ist genau, das ist die Frage, die du richtig stellst. Man muss gucken, was unterscheidet denn jetzt eigentlich Startups von anderen Gründungsformen? Und wenn wir dieser Frage mal nachgehen, dann finden wir auch wahrscheinlich einen Ursprung des Problems, dass Startups nämlich so in den gängigen großen Studien wie FFM oder DSEMM definiert werden als junge Unternehmen. Meistens wird dann auch schon eine Zahl geliefert, also jünger als 10 Jahre. Ist im Grunde ja auch willkürlich, dass sie innovativ sein sollen. Und das ist meines Erachtens der Kern, dass sie stark wachstumsaffin sein sollen, also auf exponentielles Wachstum setzen sollten. Dann fallen sie sozusagen unter die Definition Startup erst. Ja. Und wenn man sich jetzt überlegt, was ist denn mit den anderen Geschäftsmodellen, also mit nachhaltigem Wachstum, die würden aus dieser Studie alle rausfallen, solche Startups. Man muss sich also fragen, ist diese Definition von Startup noch zeitgemäß oder ist das nicht eher eine VC-geprägte Denke, die darunter liegt, die dazu führt, dass viele andere Geschäftsmodelle ausgeschlossen werden und damit vielleicht auch Frauen. Denn wir wissen aus Studien wiederum, dass Frauen mehr auf Profitabilität setzen, eher auf Sicherheit und auch angeben.
Also du würdest gleich schon mal die ganze Definition von Startups hinterfragen.
Würde ich direkt mal mich trauen zu hinterfragen, ja.
Aber ist es denn, man hört das ja auch immer, Frauen sind weniger risikoscheu, sind risikoscheuer, Entschuldigung, und wagen deswegen sozusagen dieses Wagnis weniger, ein Unternehmen zu gründen, was vielleicht, also gerade bei Startups ist es ja so, dass sehr, sehr viele von diesen jungen Unternehmen scheitern. 9 von 10 sagen manche, es gibt ja auch nicht so richtige Studien dafür. Also dass diese Unsicherheit, die man hat als Startup-Gründer, dass die für Frauen, also von der Veranlagung her sozusagen weniger interessant sind. Würdest du das auch so unterschreiben?
Vielleicht nicht ganz. Ich würde schon, oder Studien zeigen oder legen nahe, ja, dass Frauen tendenziell Risiko scheuen. Das bedeutet auch nicht, dass das alle tun. Wir finden ja auch noch Frauen in der VC-Szene beispielsweise, wo man viel mehr auf Risiko setzen muss. Ich glaube, dass diese Affinität dazu zu mehr Sicherheit beispielsweise oder eben zu mehr Profitabilität, was die Frauen ja auch angeben, nicht dazu führt, dass man weniger gründet, sondern dass man einfach anders gründet. also eben beispielsweise nachhaltiges Wachstum oder ein nachhaltiges Geschäftsmodell bevorzugt und nicht damit auch nicht zu Investoren rennt natürlich, weil dann würde man gar kein Risikokapital bekommen, ja, wenn man nicht klassischerweise einen VC-Case baut, der auf exponentielles Wachstum ausgerichtet ist. Deswegen würde ich sagen, Frauen tendieren wahrscheinlich eher zu anderen Formen von Startups und die Frage ist dann, muss dieses Bedürfnis nicht viel stärker berücksichtigt werden von Investoren? Also wo sind die Investoren, die diese Modelle unterstützen beispielsweise?
Mhm. Ich meine, wenn ein Unternehmen schon früh profitabel ist, dann muss man ja vielleicht auch gar nicht unbedingt zum VC gehen. Also ich meine, du hattest diese Lücke vorhin angesprochen, das ist ja wirklich eklatant. Also auch laut dem Female Founders Monitor ist es ja wohl so, dass die Männer und Frauen, die da an dieser Studie teilgenommen haben, die hatten die Männer durchschnittlich, ich glaube, es waren 3,4 Millionen Wagniskapital eingesammelt und Frauen 200.000. Also könnte es eben sein, dass diese Profitabilität, die eher Frauen eher verfolgen, dass sie deswegen auch gar nicht zum VC müssen. Also exakt, dass der gar nicht so sehr gefordert ist.
Genau, das ist das, was auch außen vor gelassen wird. Also man muss sich einfach nur zumindest mal fragen, wo sind Frauen wirklich in der Opferrolle und wo sind sie einfach kluge Strategen oder einfach sich darüber bewusst, dass sie jetzt gerade keinen VC-Case gebaut haben und damit sozusagen beim VC auch nicht landen können oder aus diesem Profitabilitätswunsch heraus vielleicht gar nicht unbedingt Risikokapital aufnehmen wollen. Mhm. Ja, also die Frage muss man auch stellen, ja. Wo ist es eigentlich ein Problem? Wann wird es zum Problem?
Ist es überhaupt ein Problem?
Genau, mhm. Ja.
Und umgekehrt würdest du sagen, dass, also ich meine, die VC-Szene ist ja auch einfach sehr, sehr männlich dominiert. Würdest du sagen, dass die auch eher dann vielleicht auch ein bisschen wie dieses so Gleiches sucht Gleiches, dass die dann eher auf Gründer reagieren, die dann so männlich pitchen, sage ich jetzt mal, also mit männlichen Problemen und männlichem Vortrag pitchen, dass das dann eher funktioniert, also dass die da eher drauf anspringen?
Ja, also ich würde jetzt da auch eher die Studien heranziehen, die ich dazu kenne.
Bitte.
Und auch die Gespräche, die ich mit Investoren geführt habe. Tatsächlich sprechen ja viele auch Studien von diesem Similarity Bias. Das heißt, Personen suchen zunächst mal das, was ihnen vertraut ist. Das heißt, Männer investieren in Dinge, die ihnen ähnlich sind. Und also das heißt eher Männer und auch eher männliche Produkte wahrscheinlich. Man muss wahrscheinlich vorsichtig sein, immer sofort mit diesen Stereotypen Bewertungsmuster zu kommen. Ja, man muss sich auch andere Dinge angucken, also alternative Erklärungsmuster finden. BCG hat das beispielsweise in einer Studie 2018, glaube ich, versucht und einfach mal gezielt geguckt, können wir vielleicht das ausschließen? Also können wir vielleicht andere alternative Gründe finden? Beispielsweise einen fachlichen Hintergrund. Man könnte ja sagen, nein, das ist nicht allein der Fakt, dass ich eine Frau bin, dadurch, dass ich weniger Kapital bekomme, sondern vielleicht, weil ich einen anderen Background habe. Also Education haben sie da untersucht, Fachrichtung.
Also zum Beispiel weniger Naturwissenschaftler
oder sowas? Beispielsweise, genau. Mhm. Also wir wissen ja, bei den Gründerinnen sind es, glaube ich, nur 21%, die IT studiert haben. Bei den Männern sind 44%. So, das könnte jetzt ein Fakt sein, dann müsste es einen Zusammenhang geben zwischen Fachrichtung dem Kapital, der Höhe des Kapitals, was ich einsammle. Gibt es aber nicht. Haben sie nicht gefunden, den Effekt.
Okay.
Ebenso nicht bei der Branche, in der ich gründe, könnte ja auch so ein Ding sein. Der einzige Effekt, der an der Studie ausgeschlagen hat, war tatsächlich der Fakt, dass ich eine Frau bin oder
also
ein Mann.
Also das war der einzige.
Das ist das, worauf sie diesen Kapitalunterschied zurückgeführt haben. Genau. Mhm. Das heißt, jetzt kann man weiter gucken, okay, wie kommt das jetzt zustande? Ne? An welchen Stellen passiert das, dass da Stereotype, Bewertungsmuster oder dass das irgendwie das Geschlecht anders da irgendwie in diesem Fall negativ eine Rolle spielt? Und jetzt könnte man auch selbstkritisch anfangen bei uns. Was tun wir? Ja, wie gehen wir in so einen Pitch beispielsweise, wenn
also uns Frauen, die uns Frauen gründen wollen oder die gegründet haben und VC Geld suchen.
Ja, genau. So ist es. Danke. Was tun wir? Also gibt es irgendwas, wo wir uns, wo wir vielleicht selbstkritisch unterwegs sein können? Und da kriegt man dann, wenn man zum Beispiel Investoren fragt, ganz unterschiedliche Tipps. Das hast du vorhin auch schon angedeutet. Also wenn ich mit Männern spreche, sagen die oft, ja, Frauen sind nicht gierig genug, ja, die träumen zu klein, mhm. Die verkaufen sich nicht gut genug. Und die BCG-Studie hat interessanterweise auch herausgefunden, dass dieses Bold Pitching, also dieses Dreiste, so ich verkaufe dir die Welt, ja, ich erzähle dir alles, dass das wie so ein vermeintlich valider Prädiktor ist für den späteren Berufserfolg. Also Investoren wollen das auch. Mhm. Die nehmen sozusagen den Fakt, dass jemand sich überzeugend darstellt, als Hinweis dafür, dass jemand das tatsächlich schafft.
So eine Art self-fulfilling prophecy oder so.
Ja, so ein bisschen. Also wir haben das Gefühl, okay, wenn er das kann, wenn er so auftritt, dann glauben wir ihm das auch. Das ist natürlich ein ganz schön, das ist ein Wagnis in sich. Mhm. Und diese Outlier-Statistik, die Investoren ja gerne vor sich hertragen, leider. Also dieses One-out-of-10-Prinzip. Ne? Also dass eigentlich sehr viele Startups scheitern, das belegt, dass das vielleicht nicht das beste Entscheidungskriterium ist. Ja?
Glaubst du denn, wenn das sozusagen, wenn das auf der anderen Seite auch mehr Frauen sitzen würden, dass sich das dann auch ändern könnte? Also dass es auch dazu beitragen würde, dass es vielleicht einfacher ist für Frauen, in diese Zugang zu dieser Welt zu bekommen?
Ja, ganz bestimmt. Also man muss schon sagen, dass grundsätzlich es nicht schaden kann, wenn überhaupt so dieses männliche Regelwerk, was ja dadurch auch aufrechterhalten wird, dass da viele Männer sitzen, wenn das aufgebrochen würde durch ein paar mehr Frauen. Ich glaube nur, wenn es zum Beispiel um diese Stereotypen Bewertungsmuster geht, also wenn wir dann finden, ja, das hatten wir vorher noch nicht zu Ende diskutiert. Wir haben uns selbstkritisch die Frau betrachtet, aber noch nicht darüber diskutiert, dass es tatsächlich Benachteiligung gibt von Frauen. Ja, das ist ganz wichtig, dass das hier nochmal rausgestellt wird. Leider weisen die Studien immer noch darauf hin, dass es da eine Benachteiligung gibt. Und die würde sicherlich reduziert werden durch mehr Frauen in der Investorenszene. Aber auch da würde ich vorsichtig sein, dass man das auch da nur aufs Geschlecht reduziert, weil Frauen sind im Grunde auch Bewertungsmechanismen ausgeliefert. Ja, also diese Urteilsverzerrung, das ist ein klassisches psychologisches Phänomen, was erstmal jede Person betrifft.
Das du meinst jetzt die VCs, ne?
Genau.
Wir reden jetzt von den weiblichen VCs.
Genau, weibliche VCs können genauso falsch liegen können genauso viele Entscheidungen treffen wie männliche und können genauso Stereotype bewerten. Die haben vielleicht andere Anker. Aber
das hört man ja auch immer wieder, dass Frauen andere Frauen besonders hart beurteilen.
Genau, das hört man immer wieder. Man muss es dann halt auch mal prüfen, um so ein paar um ein paar fundierte Aussagen treffen zu können. Aber das ist zumindest würde ich das nicht ausschließen, dass es auch solche Effekte gibt. Und man müsste jetzt gucken, wie verbreitet sind die eigentlich. Das heißt, nur allein dadurch, dass ich mehr Frauen in die Investorenszene oder in die VC-Szene hole, wird das Problem wahrscheinlich nicht gelöst, sondern da würde es jetzt auch personalpsychologisch werden. Jetzt müssten sich VCs auch echt die Frage stellen, was mache ich da eigentlich? In welcher Grundlage treffe ich Entscheidungen? Und wir finden, dass die extrem stark intuitiv getroffen werden. Das heißt, VCs haben Fantasien oder Bilder im Kopf davon, was ein cooler Gründer ist und wer es macht und wer das Unicorn führt. Und es fehlen einfach valide Kriterien, die angewandt werden oder die beobachtet werden. Ja, zum Beispiel, welche Kompetenzen stehen denn wirklich im Zusammenhang mit Gründungserfolg? Ja, oder welche Fragen stelle ich dem Gründer im Pitch wirklich?
Welche Fähigkeiten sind das denn? Oder was wären denn so valide Kriterien, die sie stattdessen anwenden können?
Genau, also das eine sind Persönlichkeitsmerkmale. Da wissen die Persönlichkeitspsychologie hatten eine lange Forschungstradition. Ja, genau. Da könnte ich jetzt ganz lange noch drüber erzählen. Aber so reicht es vielleicht erstmal, wenn man sagt, Persönlichkeit spielt eine Rolle, also diese Typfrage umgangssprachlich formuliert. Und da wissen wir, dass unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale unterschiedlich erfolgsrelevant sein können für unterschiedliche Berufsgruppen, ja. Und wir befassen uns ja jetzt am Forschungsprojekt auch sehr stark mit den Gründern.
Was hat denn eure Forschung gezeigt? Also welche Persönlichkeitsmerkmale führen denn eher zu Erfolg? Also wie muss ich sein als Gründer oder als Gründerin, um erfolgreich zu sein mit meinem Startup?
Jetzt kriegst du die typische Antwort, die man als Forscher so gibt. Es kommt drauf an.
Ja, natürlich.
Weil wir natürlich jetzt noch gar nicht kontrolliert haben für Branche, ja, oder für eben Geschäftsmodell, was ja eine große Rolle zu spielen scheint. Aber was wir schon mal sagen können, Gründer allgemein, wenn wir die uns angucken, dann scheint Extraversion ein Merkmal zu sein, also ein typisches Big Five-Merkmal, wer sich da so ein bisschen auskennt. Das bedeutet, wie gesellig bin ich, wie kontaktfreudig, wie sehr liebe ich Netzwerk und Anschluss und soziale An- und Aufregung. Auch wie gerne stelle ich mich in den Mittelpunkt. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, eine hohe Ausprägung scheint hier sehr förderlich. Ja, also dann ist man offensichtlich einer von den Gründern, die dieses Bold Pitching drauf hat, der sich gut verkaufen kann oder die sich gut verkaufen kann. Und hier wäre es jetzt auch wichtig, dass wir weggehen vom Geschlecht, weil es kann eben auch sein, das müssen wir zeigen, dass Persönlichkeitsausprägung vielleicht sogar eine größere Rolle spielen teilweise als das Geschlecht selbst. Das muss man gucken.
Ja, also der introvertierte Gründer hat es dann da eher schwierig.
Wenn man sich den Schnitt von Gründern anguckt, ja, es könnte, wer weiß, also jetzt weiß man aus der Forschung auch, dass Extraversion so auch so ein klassisches Führungsmerkmal ist. Also das ist wichtig, um als Führungskraft wahrgenommen zu werden. Und anscheinend ist es auch trägt es auch wirklich dazu bei, dass man effektiv ist als Führungskraft. Das heißt, ich würde jetzt mal stark davon ausgehen, dass eine Introversion immer etwas hinderlich ist als Gründer. Das kommt wahrscheinlich auf die Phase an, wenn man aufhören kann zu pitchen. Vielleicht geht es dann auch mit einer Introversion oder wenn man einen Partner hat, der das ausgleicht.
Genau. Es ist ja nur normalerweise so, ein Techie werkelt im Hintergrund und der andere steht vorne und verkauft alles.
Exakt.
Gibt es noch andere Persönlichkeitsmerkmale, die eine Rolle spielen?
Ja, also emotionale Belastbarkeit ist auch etwas, was hoch ausgeprägt sein sollte. Das bedeutet, wie ist mein Umgang mit Stress, mit dynamischen Situationen. Und hier kann man sich auch vorstellen, dass eine hohe Ausprägung, wir haben das gefunden, dass eine hohe Ausprägung zu deutlich mehr Umsatzzielerreichung führt bei Gründern. Und das kann man sich vielleicht auch dadurch erklären, dass einmal Gründer ja sowieso gerade in der VC-Szene einem hohen Stress ausgesetzt sind. Also nicht nur was das Arbeitspensum angeht, sondern auch dieses Akzeptanz oder das Aushalten von heftigen Verlusten. Ja, also dieses Umsatzgetriebene und dafür extreme Verluste hinnehmen. Die Bewertungen sind ja im Grunde auch nur auf Papier. Das heißt, ich muss ganz schön lange aushalten, dass ich in den Miesen bin.
Diese Unsicherheit auch, ne, dass ob es überhaupt jemals
genau und auch klappt. Vielleicht dieses Arbeiten von Runde zu Runde. Also es sind alles
nach Dinge, der Runde ist vor der Runde.
Genau.
Und das sind so die Hauptpersönlichkeitsmerkmale, würdest du sagen?
Oder? Das sind die wir gefunden haben. Jetzt wissen wir zum Beispiel noch, dass Teamorientierung ist ganz interessant, vielleicht weil es umgekehrt ausgeprägt sein sollte. Also da gibt's jetzt auch einen schönen Brückenschlag zur Personalpsychologie. Grundsätzlich denken immer alle, wir suchen sozusagen von allem das Beste, ja? Weil Kompetenz heißt, es muss irgendwie super weit oben am Anschlag sein. Und bei Teamorientierung finden wir, dass gerade so ein Egozentrismus, also so eine Freiheitsliebe oder eine Konfliktfreude im Vertrieb zumindest extrem wertvoll ist. Und Gründer sind ja immer auch oder oft Vertriebler. Okay. Oder zumindest eine ganze Zeit lang, bis sie ihre Vertriebsexperten sich leisten können. Ja. Und das korreliert auch stark mit Umsatzzielerreichung. Das heißt, hier ist weniger mehr. Die Hochausgeprägten werden dann so harmoniefreudig und stimmen sich gerne mit anderen ab und entscheiden nicht so gerne allein.
Also die ganzen Egomanen sind eher die dann tatsächlich erfolgreich sind.
Man könnte es ja auch als gesund bezeichnen. In diesem Fall würde man einfach sehr gut auf die Stelle passen, ja. Das müssen wir noch zeigen für Gründer, aber für den Vertrieb haben wir das schon nachgewiesen, dass das mit einer deutlichen Umsatzsteigerung einhergeht. Das heißt, man kann, und das ist auch das Schöne, und auch das Bittere zu gleichen Teilen. Man kann sich das immer in Euro umrechnen, was dann zum Beispiel eine bestimmte Persönlichkeitsausprägung nachher im Umsatz macht. Und da kann man nur an alle Investoren appellieren, mehr auf fundierte Kriterien zu setzen bei ihren Entscheidungen und weniger Raum für Bauchgefühl zu lassen, auch wenn Bauchgefühl das Lieblingsentscheidungskriterium der Deutschen und vor allem der deutschen Personalverantwortlichen und wie es scheint auch der Investoren zu sein scheint. Ja.
Ich stelle mir das jetzt gerade so vor, bald dann bei dem nächsten VC werden dann hier die Personalfragebögen, Persönlichkeitsfragebögen ausgefüllt, erst bevor man dann tatsächlich pitchen kann.
Ja, also Sarah, ich sage dir, das ist der Plan. Jetzt ist natürlich dafür ist sozusagen viel eigenes Überzeugungsgeschick notwendig. Aber es ist tatsächlich, wenn es so wäre, ja, also das wäre sozusagen ein Indikator für eine strukturierte Bewertungsweise, dass ich weggehe von meinen Fantasien und meinen Bildern, die sind ja ungeprüft. Also wenn ich nachgewiesen hätte, dass mein Bild im Kopf tatsächlich korreliert mit späterer Umsatzzielerreichung oder Wachstum oder wie auch immer, dann wäre es ja in Ordnung. Aber die Investoren gucken sich nicht an, was sie da eigentlich tun. Stattdessen wird immer wieder davon erzählt, dass es eben leider so ist oder einfach so ist, dass nur 1 von 10 Startups alle anderen Investitionen trägt. Und das wird so als gegeben hingenommen. Man könnte auch sagen, ja, das ist, weil ihr Glücksentscheidungen trefft.
Das ist eigentlich eine schlechte Statistik.
Ja, genau. Also das eigentlich schreit alles nach Aufholbedarf.
Ja, so liebe Investoren und Investorinnen da draußen, das geht an euch. Vielen Dank, Charlotte, dass du dir die Zeit genommen hast und uns das nochmal wissenschaftlich näher gebracht hast. Vielen Dank dir. Mein zweiter Gast in dieser Doppelfolge ist, wie zu Beginn schon angekündigt, Kati Ernst, die Mitgründerin von Ushi. Und zusammen mit deiner Mitgründerin produziert ihr Periodenunterwäsche. Der eine oder andere oder die eine oder andere kennt euch wahrscheinlich auch von eurem Auftritt bei DHDL letztes Jahr. Kathi, schön, dass du da bist.
Ja, sehr gern.
Ich glaube, du warst vorher bei der Unternehmensberatung McKinsey, bevor du dich entschieden hast zu gründen. Was war denn damals für euch der ausschlaggebende Grund? 2018 war das, glaube ich, dass ihr gesagt habt, wir starten jetzt unser eigenes Unternehmen.
Ich glaube, letztendlich die Idee hat uns ein bisschen mehr gefunden, als dass wir die Idee gesucht hätten. Also wirklich so, dass wir das von dem Produkt gehört haben oder von der Produktart und irgendwie dachten, sowas brauchst du doch auch in Deutschland und es gab es noch nicht. Und dann kam aus irgendwelchen Gründen mir die Idee, ja, dann mache ich das mal. Dabei bin ich niemand, der jetzt immer gesagt hätte, ich will unbedingt mal eine eigene Firma haben. Ich war eigentlich ganz, ganz happy mit meiner Arbeit als Unternehmensberaterin. Genau, aber das Thema hat uns begeistert, das Produkt hat uns begeistert und es war aber auch sehr stark getrieben von dem Wunsch, einen herausfordernden Job zu haben, der uns inhaltlich begeistert, persönlich voranbringt, aber eben auch Flexibilität zulässt bei den verschiedenen anderen Sachen, die wir eben vereinbaren, wie jetzt in unserem Fall auch unsere Familien, weil wir beide auch mehrere Kinder haben.
Also schon auch der Wunsch, sich selbstständig zu machen oder das ja auch dafür spricht, dass man eben sich das so flexibel gestalten kann als eigener Chef. Das war schon auch ein ausschlaggebender Punkt.
Genau, einfach selbstbestimmter zu sein, ne? Vor allen Dingen in was jetzt den Ort und die Zeit betrifft. Weniger die Arbeitsstunden, die sind mindestens genauso hoch wie früher, aber ich entscheide jetzt halt, wo sie sind und wann sie sind.
Am Wochenende zum Beispiel?
Am Wochenende habe ich noch nie viel gearbeitet, muss ich sagen. Auch nicht als Unternehmensberaterin, glaubt einem zwar kaum jemand, aber war bei mir so. Und ist jetzt auch so, es ist jetzt natürlich anders, und das wird jeder, der oder jeder, die eine Unternehmung gegründet hat, bestätigen kann, es beschäftigt einen einfach die ganze Zeit. Man ist immer eigentlich am Problem-Solven. Daher finde ich auch das ganze Thema Arbeitsstunden eigentlich irrelevant, weil irgendwie ist man always on.
Sorgen macht man sich trotzdem immer.
Ja, oder Gedanken, muss ja gar nicht unbedingt Sorgen sein, aber Gedanken macht man sich ständig und Inspiration kriegt man ja auch irgendwie ständig.
Mhm. Und wenn das jetzt eben ausschlaggebender Grund für euch war, flexibel arbeiten zu können, das ist ja eigentlich, was viele Frauen wollen, gerade wenn sie Familie gründen wollen oder Familie haben. Warum glaubst du denn, sind es dann trotzdem immer noch so wenige Frauen? Da sind ja laut Studien 15% der Gründer sind ja weiblich nur in Deutschland. Also warum sind es denn immer noch so wenige? Wie erklärst du dir das?
Ich glaube, die Narrative über Unternehmerinnentum ist so ein bisschen in die falsche Bahn gelaufen. Ich glaube, wenn Leute über selbstständig sein reden, dann denken Leute meistens an das Gründen zum Beispiel oder das Eröffnen eines eigenen Fotostudios. Ja, also ich mache mich selbstständig, weil ich mache ein eigenes Fotostudio auf.
Was, Friseursalon.
Oder ein Friseursalon, genau, so eine Einzelunternehmung sozusagen. Ja. Und wenn Leute über Startups gründen sprechen, dann denken alle immer an potenzielle Unicorns, ja. Also irgendwelche Leute, die sich da hinsetzen und denken, ich baue jetzt das nächste Riesending auf und man redet ganz, ganz wenig über die zahlreichen, facettenreichen Arten von Unternehmerinnentum, die es dazwischen gibt. Ja, die aber, glaube ich, insgesamt würde ich fast behaupten, deutlich mehr beitragen zur Wirtschaft, deutlich mehr Leute anstellen, deutlich mehr bewegen, auch gesellschaftlich. Und ich finde, die Narrative über diese Arten von Unternehmen ist mittlerweile so ein bisschen in den Hinterhalt geraten, weil alle einfach auf der Suche sind nach dem next big thing.
Also du meinst jetzt so ein bisschen diese Mischformen zwischen Friseursalon und Tech-Unicorn.
Naja, Mischform würde ich jetzt nicht sagen, aber einfach nur so ein Multimillion-Business einfach, ne, was vielleicht so 40, 50 Leute anstellt oder 30 oder vielleicht auch 200, aber eben kein Unicorn ist, aber trotzdem ein total veritables Unternehmen, was auch total viel bewegen kann. Mhm. Und ich glaube, die Bilder, die, weil du ja die Frauen meintest, die Bilder, die Stereotyp Frauen im Kopf haben davon, wenn sie sich vorstellen, was wäre dann für mich super und vereinbar, ist eben nicht dieses Bild von, ich gebe jetzt mein Leben 10 Jahre lang in die Hand von irgendwelchen Investoren und guck jetzt einfach, dass ich Multimillionärin werde. Aber es ist vielleicht auch mehr als, ich guck einfach, dass ich ganz alleine ein One-Woman-Business aufmache. Es ist vielleicht irgendwas dazwischen, aber dafür gibt es sehr wenige Beispiele, die öffentlich gezeigt werden. Und daher fehlen einfach wie in vielen Bereichen für Frauen die Vorbilder.
Mhm. Würdest du sagen, dass ihr so ein Beispiel seid für so eine Zwischenform?
Ich hoffe es. Also deswegen reden wir auch sehr viel öffentlich, machen ja sehr viel auf unserem Instagram-Kanal zum Beispiel, wo wir auch sehr, sehr viel über unsere Unternehmung sprechen und unseren Alltag als Unternehmerin, sprechen auch sehr viel dazu auf Konferenzen oder auf Panels. Eben weil es ein Thema ist, was uns beiden sehr am Herzen liegt, eben aufzuzeigen, was für andere Optionen es einfach gibt. Nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Mhm. Also ich finde so ein bisschen das Dilemma der heutigen Zeit ist, dass die Frauen nicht nur die Kinder haben wollen, sondern auch die coolen Jobs. Aber die Männer wollen halt die coolen Jobs, aber eben auch die Kinder. Also beide Geschlechter haben irgendwie von den Standpunkten, von denen wir kommen, Herausforderungen. Und letztendlich arbeiten wir doch aufs gleiche Ziel hinzu, dass wir die Flexibilität und die coolen Jobs haben wollen.
Jetzt ist ein Punkt, den du angesprochen hast, dass man eben neue Formen des Startups das Startup gründen, vorleben kann. Was wären denn noch so andere Sachen, die dir einfallen würden? Also was, wie könnte man denn ansonsten noch mehr Frauen, also das muss ja nicht dazu bringen, aber wie kann man sie noch dazu inspirieren zu gründen oder vielleicht auch diese Angst oder diese Sorge zu nehmen, dass man vor dieser Ungewissheit, was könnte man denn da noch machen?
Also ich glaube auch, der Purpose ist ein ganz großer Treiber bei sehr vielen Menschen heutzutage, aber wie man zumindest liest, in Erhebung vor allen Dingen von Frauen. Ich habe ja selber auch schon jetzt sind schon fast 10 Jahre zu Social Entrepreneurship promoviert und habe da auch für mich total unerwartet sehr große Unterschiede in der Motivation von Frauen und Männern gesehen, wenn es darum geht, soziale Unternehmungen zu gründen. Und das Thema Purpose kann man natürlich, wenn man eine eigene Unternehmung baut, sehr viel zentraler setzen. Ja, man kann ja einfach sagen, wie jetzt bei uns, wir nutzen eine Firma, die als Firma agiert und Gewinnerzielungsabsicht hat, um gesellschaftlichen Wandel zu kreieren. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch sehr viele Frauen reizt. Ne? Nicht nur zu arbeiten für Geld, sondern auch für ein größeres Ziel dahinter. Und ich glaube, wenn man mehr darüber spricht, was für gesellschaftliche Sachen Unternehmen bewirken können, und nicht dadurch automatisch zu einer NGO werden, sondern trotzdem Unternehmen sind und trotzdem profitabel wirtschaften und das auch als Ziel haben. Ich glaube, solche Unternehmungen müssen auch mal mehr in den Fokus kommen, dass man das auch darf, ja, dass man trotzdem Unternehmerin sein darf und Gutes tun darf. Ja, das ist okay. Das ist vereinbar und das ist auch, das widerspricht sich auch nicht unbedingt, weil Konsumentinnen wollen auch bei Unternehmen einkaufen, wo sie das sehen, dass es so ist. Ja, das ist gar nicht so, dass ich das eine und das andere ausschließen muss. Am Anfang, als wir uns mit Investoren unterhalten haben, als wir noch dachten, dass wir Geld aufnehmen würden, haben wir letztendlich nicht gemacht, aber wir haben uns unterhalten, war sehr häufig so, ja, soll ich dich mit jemandem connection, der macht so ein Social Entrepreneurship Fund. Mhm. Ja, nee, darum geht's nicht. Ja, mein Unternehmen tut zwar was Gutes, aber es ist trotzdem ein veritables Unternehmen.
Ja,
mit einer attraktiven Größe, Wachstumsaussichten, Profitaussichten und so weiter. Und dass man das trotzdem vereinbaren kann, ich glaube, das müssen wir so als Ökosystem auch lernen.
Mhm. Jetzt hast du mir gerade schon das richtige Stichwort geliefert, Thema Geld, weil da gibt es ja eigentlich noch signifikantere Unterschiede.
Ja.
Bevor wir da darauf einsteigen, sag doch nochmal, ihr habt euch dagegen entschieden, bewusst Geld einzusammeln. Mhm. Warum?
Also wir waren ursprünglich davon ausgegangen, dass wir es brauchen, sage ich jetzt mal so. Und hatten dementsprechend auch angefangen, mit ersten Business Angels zu sprechen, eigentlich nur aus unserem Netzwerk heraus, das wir über die letzten Jahre einfach aufgebaut hatten. Und haben dann aber festgestellt, dass wir es wahrscheinlich nicht brauchen würden. Ja, die
weshalb nicht?
Ja, weil das Business einfach von vornherein total gut lief.
Mhm.
Ja, also wir haben sehr viel Vorverkaufe machen können. Das heißt, dass wir quasi den Cash, den wir brauchen, um zu wachsen, von unseren Kundinnen vorgestreckt bekommen haben und so auch die großen Wachstumssprünge, die wir am Anfang gemacht haben und immer noch machen, vorfinanzieren konnten.
Ihr habt auch eine Kickstarter-Kampagne gemacht.
Wir haben eine Kickstarter-Kampagne gemacht, genau. Das hat die erste Lieferung sozusagen bezahlt. Und dann die nächsten Lieferungen, wir waren einfach immer cash-constrained. Es ging wirklich alles, was reinkam, ging irgendwie wieder in Stoffe oder in Produkte rein. Und das ist bis heute so. Ja, wir wachsen halt immer noch stark und es ist wirklich so, alles, was wir einnehmen, wird irgendwie direkt wieder in Inventar einfach reingetan, damit wir verfügbar sind in dem Maß, in dem unsere Kundinnen das mittlerweile auch erwarten von uns. Wir haben nicht gedacht, dass es so gut läuft. Wir haben gedacht, dass wir da, dass die Konsumentin zögerlicher ist oder sich vielleicht nicht traut, das so zu machen. Das ist einfach von vornherein sehr gut angekommen. Und dann war eben die Frage, selbst wenn wir es nicht brauchen, sozusagen, wollen wir es vielleicht trotzdem machen, ja? Und da kamen wir relativ schnell zum Schluss, nee, weil dieser Dreiklang, eben diese Triple Bottom Line, ist etwas, da waren wir uns nicht sicher, ob wir Menschen finden, die das komplett so mitgehen, die akzeptieren, dass wir nicht alle Entscheidungen immer gewinnmaximierend treffen werden, sondern manchmal auch Entscheidungen treffen werden, die vielleicht eher auf die anderen Ziele abzielen.
Mhm.
Und um diese einfach vielleicht Zielkonflikte zu vermeiden, haben wir es dann nicht gemacht.
Mhm. Aber die Gespräche, glaubst du, dass ihr die erstmal geführt habt, weil es so ein bisschen dieses, ich habe jetzt ein Startup, jetzt muss ich ja auch VC-Geld ein, das ist diese automatischen.
Ja, also es waren keine VCs, es waren Angel, ne? Mhm. Also wäre, glaube ich, auch damals nicht sinnvoll gewesen, VC-Geld einzusammeln. Es ist schon so eher Angel-Größe gewesen. Und die, es war absolut so, ja klar, also wir starten ja was, deswegen muss ja irgendwie Kapitalbedarf sein, deswegen muss ich ja Geld einnehmen. Ne? Es war so eine logische Kette irgendwie.
Mhm.
Genau, also das so viel zu uns.
Ja, ich hatte ja vorhin eben im ersten Teil des Podcasts mit der Wissenschaftlerin gesprochen. Und die hatte auch gemeint, dass dass sie sich das so erklärt, auch diese Unterschiede zwischen unterschiedlichen Fremdfinanzierungen, dass das auch daran liegen könnte, dass Frauen eben tendenziell auch eher so profitable Geschäftsmodelle verfolgen oder Geschäftsmodelle aufbauen, die von vornherein eher profitabel sind, so wie ihr das ja auch gemacht habt. Also
ja,
würdest du ja da zustimmen? Glaubst du, dass es daran auch liegt, dass es diesen Unterschied gibt?
Total. Also das ist ehrlicherweise auch so ein Leidenschaftsthema von mir. Ich habe das Gefühl, dass die Art und Weise, wie im Moment das Finanzierungsökosystem funktioniert, vor allen Dingen in Berlin, darauf ausgerichtet ist, dass jeder ungefähr 10 Bets auf irgendwelche Unicorns macht, ja, und hofft, dass irgendwie eins ein bisschen durchkommt. Ja.
Eins aus zehn,
genau. Ja. Und daher sind zum Beispiel auch die Vorstellungen davon, was jetzt Drag-Along, Tag-Along und ähnliche Themen betrifft, einfach so gesetzt, dass wenn etwas gut geht, dann muss es halt richtig gut gehen. Ja. Und es gibt so eine Finanzierungslücke für Lower-Risk-Companies, die aber, sage ich mal, vielleicht kein Unicorn-Potential haben, aber halt durchaus wirklich attraktive Firmen sein könnten mit guter Profitmarge, aber die halt deutlich weniger Risiko haben. Aber das existiert nicht. Dadurch, dass ich jedenfalls das Gefühl habe, dass sehr viele mit so Portfolios arbeiten, wo einfach sehr High-Risk-Bets drin sind, können die jetzt nicht anfangen, Low-Risk-Bets reinzutun, weil da geht eben ihre Spreadsheets nicht auf. Ja, genau. Und man hat so richtig gemerkt, dass wir einfach so getan werden in so ein Spreadsheet. Ja gut, aber wenn es bei euch gut geht, dann müsst ihr mindestens ein Multiple von X kriegen. Mhm. Und selbst wenn ich dann sage, ja, aber ich kann dir fast garantieren, dass du ein geringeres Multiple, aber irgendein Multiple kriegst du hier raus, ja, das funktioniert nicht. Das System funktioniert heute nicht. Das heißt, das System an sich krankt an dem Punkt. Ja, es gibt wenig Finanzierungsmöglichkeiten von jetzt Angels zum Beispiel, die eben dieses Profil haben von einfach lower risk, but also potentially kein Unicorn. Mhm. Ja? Und das finde ich schade, weil ich glaube, da geht auch total viel Geld verloren. Da geht einfach Investorengeld verloren. Aber das System kennt das nicht so. Mhm. Es ist nicht gewohnt, das so zu machen. Und wir haben uns immer gewundert, wir haben so gesehen, wo so zwei Menschen mit einer Idee, wo nichts existiert, ja, wo einfach eine Idee auf dem Papier ist, wo theoretisch x Milliarden bei rauskommen, ja, irgendwie 3 Meetings haben und alle sagen, ja klar, kein Problem, hier hast du das Geld. Und auf der anderen Seite stehen wir da mit irgendwie einem fertigen Produkt, wo irgendwie Proof of Concept ist da, es gibt erfolgreiche Beispiele aus dem Ausland, es ist wirklich it's all there und unsere Expertise ist da und wir als Gründerin, sage ich mal, haben schon eine gute Vorerfahrung und relevante Vorerfahrung zu dem Thema. Und dann ist es so, ja, aber wo ist das, also kann das denn jetzt hier das nächste Unicorn sein? Ja, nee, aber das habe ich auch nicht behauptet, ja. Und da hat man einfach gemerkt, da ist so eine, man ist es nicht gewohnt, auf den Dimensionen über Unternehmertum nachzudenken. Mhm. Und das führt dann wiederum dazu, dass, glaube ich, viele Ideen, die vielleicht Frauen haben, aber sicherlich auch Männer, ja, die einfach lower risk sind, aber trotzdem total cooles Potential haben, dass die übersehen werden.
Also eigentlich, sagst du ja, sind die Entscheidungskriterien, die VCs oder Business Angels ansetzen, um ihr neues Investment zu finden, eigentlich schon von vornherein biased und vielleicht auch falsch, oder also man setzt die falschen Maßstäbe so ein bisschen, ne?
Falsch ist immer so ein hartes Wort, ne? Also ich glaube, die Strategie wird ja irgendwie schon Erfolg haben, sonst würden sie ja nicht alle machen.
Aber 1 von 10 ist jetzt nicht eine super Statistik unbedingt, weil man sich das so überlegt. Nee,
natürlich. Aber mittlerweile sind ja die Risikoprofile in dem Portfolio so aufgebaut, es passt ja gar nichts mehr rein, was anders ist, ne? Ich glaube, man muss es einfach von vornherein anders denken. Man muss andere Art von Funds aufbauen. Man muss andere Arten von Investitionsportfolios aufbauen, in denen halt solche Unternehmungen auch Platz haben, ja? Mhm. Und ich glaube, das ist es eher. Und auch zu überlegen, ob man dann eben auf dem Weg dahin eben Menschen aufzeigt, was für andere Finanzierungsmethoden es gibt. Ob es jetzt eben Crowdfunding ist oder jetzt doch dann die Bank. Oder, ne, also in unserem Fall zum Beispiel, wir haben dann also irgendwann die Rechnung so hoch worden, die wir kriegen, dann kriegen wir ja 6-stellige Stoffrechnung dann, ja, haben wir dann gesagt, ja, okay, komm, lass doch mal die Bank fragen, ob wir einfach ein Kontokorrent einrichten können, weil nachher läuft irgendwie ein Monat nicht gut, ja, und dann kommt aber so eine Rechnung rein und so. Und das war dann, weil wir schon so erfolgreich waren, schon nach einem halben Jahr nach der Gründung haben wir einen sehr umfangreichen Kontokorrentkredit eingerichtet bekommen von der Bank, den wir noch nie benutzt haben, aber ist halt da.
Aber den bekommt man ja auch nur, wenn man die Zahlen vorweisen kann, ne?
Ja, natürlich, also, aber das meine ich ja, diese Idee von lass doch überlegen, wie man Unternehmungen so weit bringt, dass man Proof of Concept bringen kann und dann sich abzusichern. Und dann kann man ja auch meinetwegen Gespräche führen mit Leuten, die sich solche Profile, eben solche Risikoprofile eben vorstellen können, die einfach anders funktionieren. Aber eben genau dieses Thema Vesting, das Thema Dragalong, Tagalong, das sind alles Themen, die sitzen mir einfach quer als Unternehmerin. Und das sind aber so Standardwerke ja mittlerweile in unserem Ökosystem. Und daher mittlerweile werden wir ja sehr häufig proaktiv angesprochen von Leuten, die gerne investieren würden. Aber ja, es funktioniert. Es passt nicht zu der Art von Unternehmung, die wir aufbauen.
Ihr habt bisher auch noch keine Anteile abgegeben.
Nee, also 50% der Firma gehören mir und 50% gehören Christine.
Und jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass eher profitablere Geschäftsmodelle, die jetzt aber nicht Unicorn-Potential haben, sozusagen ein bisschen in dieser VC, in diesem VC-Maßstab rausfallen. Aber glaubst du denn, dass es vielleicht noch andere Gründe gibt, warum Frauen eher, also weniger Geld bekommen, also dass jetzt nicht nur an den profitableren Geschäftsmodellen liegt, sondern zum Beispiel auch am Auftreten? Also das hört man ja auch immer oft, dass Frauen nicht so aggressiv pitchen wie Männer und dadurch weniger Geld bekommen. Oder jetzt, ich meine, ihr zum Beispiel, ihr seid jetzt mit einem sehr frauenspezifischen Produkt auf dem Markt. Habt ihr da festgestellt, dass da viele Angels erstmal nichts mit anfangen können und dann von vornherein deswegen so ein bisschen vorsichtiger sind?
Also ich glaube, das ist so. Man hat ja auch in der Höhle der Löwen gesehen, ich glaube, es war der Herr Maschmeyer, der hat ja abgelehnt mit der Begründung, das sei ja ein Frauenprodukt. Dazu könnte er nichts sagen. Und das war eine Reaktion, die sich extrem häufig wieder gespiegelt hat in Gesprächen, die wir ursprünglich mal geführt hatten. Und es ärgert mich zum gewissen Grad, weil Investoren investieren ja in Ölplattformen, in Medikamente, in alle möglichen Themenbereiche, die sie nie betreffen werden, die sie hoffentlich nie benutzen werden, die sie nie in der Hand halten werden, die sie nie anwenden werden. Und das ist okay. Aber weil es um ein Thema geht, wo es um Frauen geht und um Frauengesundheit, da ist es plötzlich eine Barriere, dass sie es nicht anwenden können. Und es ist mir komplett unverständlich, warum man da nicht sag ich mal, in eine Business-Denke reingehen kann. Ich möchte ja gar nicht über das Produkt an sich unbedingt mit den Investoren, vor allen Dingen Männern, wenn sie sich mit dem Thema inhaltlich vielleicht nicht wohlfühlen, muss ich ja gar nicht besprechen. Ich möchte auch über meine eigene Periode nicht sprechen, ja. Aber ich möchte über das Business sprechen in dem Kontext und das, was für Potenziale da sind, wie groß der Markt ist, wie viel da eigentlich zu holen ist, was für Whitespaces da sind. Und das ist bei dem ganzen Thema Female-Centric Products, das ist eine Landschaft an Whitespots, wo so viel businessseitig, aber auch gesellschaftlich zu holen ist. Und es ist so fahrlässig, dass wir das nicht tun. Und da merkt man, dass da so eine Hemmung ist. Und da würde ich mir einfach mehr Offenheit wünschen, da ein bisschen über den eigenen Schatten zu springen. Aber es ist, wie vieles andere, einfach so tief verhaftet und tabuisiert, dass man da gar nicht der einzelnen Person, glaube ich, einen Vorwurf machen kann, sondern nur dazu einladen kann, sich selbst zu hinterfragen, wenn man vielleicht merkt, dass man automatisch ein bisschen abwehrend an etwas auf etwas reagiert. Und es ärgert mich auch ehrlicherweise dieses Thema so Frauen gründen immer in Frauenprodukten. Ja, wenn ein Typ was für ein Auto programmiert, sagt ja auch keiner, warum gründest du in einem Männerprodukt? Ja, habe ich auch noch nie gehört. Oder irgendeine Sportsache oder so, ja, die nur für Männer ist oder so. Da hat noch niemand was zugesagt. Aber wir Mädels kriegen das ständig zu hören, dass wir angeblich nur Frauenprodukte machen würden.
Das macht ja auch keiner, ne?
Also ich meine, und das macht auch wirklich keiner. Es ist ja so, da macht ja einfach keiner was. Und deswegen, das sind Themen, das sind und die sind, glaube ich, Bias getrieben, ja, durch irgendwelche Vorannahmen, die wir haben. Und ich würde einfach jedem, der in solchen Entscheiderpositionen ist, dazu aufrufen, sich selbst da einfach ein bisschen zu hinterfragen. Und was jetzt so das Auftreten und sowas von Frauen betrifft, also ich kenne die Zahlen nicht, ich weiß gar nicht, wie viele Frauen sozusagen überhaupt nach Kapital fragen. Ich glaube, das ist auch schon erheblich geringer als Männer, dass Frauen sich das seltener zutrauen selber. Also ich glaube, viel hat da auch mit Coaching und Frauen dazu ermutigen, das zu tun. Aber ich glaube, dass der größte Treiber ist tatsächlich, dass das System an sich Frauen nicht durchlässt. Die Kriterien, die angewandt werden, zu entscheiden, ob ein Business Potential hat oder nicht, sind warped gegenüber männergeführten High-Risk-Gründungen.
Und wieder beim Thema von vorhin werden.
Ja, genau. Und das, ich meine, das sieht man ja auch in der Konzernwelt. Damit habe ich mich auch viel beschäftigt, als ich noch in der Unternehmensberatung war. Der berühmte Thomas-Effekt, ne, dass der Thomas eben den Thomas fördert. Und es tut mir wirklich, es ist überhaupt nicht so, dass ich da jemanden sagen möchte, dass die Unternehmung, die finanziert wurde, nicht Sinn hat. Wahrscheinlich schon. Aber ich bin mir sehr sicher, dass sehr viele von Frauen geführte Unternehmungen, die kein Funding gekriegt haben, extrem viel Potenzial haben. Und das ist schade. Und es ist genauso wie in Konzernen, die Probleme damit haben, Frauen durch den Glass Ceiling zu kriegen, hat eben die Startup-Szene ein Problem damit, Frauen wirklich ein vernünftiges Funding anzukriegen. Und ich glaube, da gehört dazu, dass man als Ökosystem ein Commitment dazu abgibt. dass man sagt, wir wollen das jetzt aber, weil frauengeführte Unternehmungen sind erfolgreicher. Ja, sie bringen höhere Renditen. Die diverse Teams sind erfolgreicher in Firmen von Startups. Alle Kennzahlen sind da, die danach schreien, dass wir da viel mehr machen. Und trotzdem tun wir es nicht. Warum?
Habt ihr denn einen Weg gefunden, wie ihr gut mit männlichen Investoren oder mit, muss jetzt nicht mal unbedingt Investoren sein, aber mit Akteuren, Geschäftspartnern sprechen könnt, damit die da irgendwie, damit da diese Hemmungen verlieren und vielleicht auch auch eher interessiert sind, also sowas wie Marktpotenzial dann.
Ja, ja. Also mittlerweile ist es, muss man dazu sagen, viel, viel einfacher, dadurch, dass es ja im letzten Jahr sehr viele signifikante VC- und PE-Fundings gegeben hat im Female House Space.
Also glaubst du, hat sich was
im angloamerikanischen Raum? Ja, es ist wirklich so, aha, das funktioniert anscheinend doch.
Kann er Geld damit machen.
Okay, ja. Also das will ich jetzt nicht sagen, aber es gibt so, es gibt sichtbarere Erfolgscases und vor allen Dingen Investitionscases aus dem Ausland, die bekannt sind, die dazu führen, dass ich glaube auch Männer sich da eher in diese Themenbereiche herantrauen, ist einfacher geworden. Aber generell geht's ganz klar über die Zahlen. Ja, man redet einfach nicht über das Produkt oder den Use Case, der ist ja bewiesen quasi. Also dass man das braucht. Das ist, glaube ich, mittlerweile klar. Es geht jetzt wirklich eher darum, dass man über die Potenziale und sowas spricht. Aber ja, das hat sich sehr gelegt.
Ja, wir haben auch, letzte Woche hatten wir einen Femtech-Schwerpunkt auf unserer Seite. Ja, genau. Und da haben wir auch so gemischte Reaktionen bekommen. Aber ja, auf jeden Fall, es gibt ja auf jeden Fall mittlerweile echt viele Produkte. Und
ja, total.
Man hat echt das Gefühl, da passiert was.
Ja, es passiert was, aber es ist noch wahnsinnig viel zu tun.
Eine Sache, die ich auch mit der Wissenschaftlerin angesprochen habe, dass sie meinte, dass Erfolg bei Gründern und Gründerinnen gar nicht eben so sehr vom Geschlecht abhängt, sondern wirklich mehr so von der Veranlagung, also dass man tendenziell eher extravertierter ist, also mehr outgoing und man muss emotional belastbar sein, hat sie gesagt. Und was ich auch interessant fand, dass die Teamorientierung sozusagen eher im Mittelfeld sein sollte, also nicht zu ausgeprägt, weil dann ist man eher immer nur die ganze Zeit am Vermitteln und macht sozusagen nicht laut auf den Tisch. Fand ich eine interessante Anmerkung. Würdest du das auch so sehen? Also glaubst du, dass man bestimmte Eigenschaften mitbringen muss als Gründerin? Oder?
Also sie wird's wissen, würde ich jetzt als erstes sagen, wenn sie dazu forscht, ist sie auf jeden Fall. Ja, genau. Ich glaube, dann weißt du wahrscheinlich, worüber sie spricht. Da möchte ich mir jetzt gar nicht anmaßen, dem zu widersprechen. Aber meine Beobachtung dazu ist, glaube ich, man braucht halt Leidenschaft, die man fundiert ausdrücken kann. Ja. Und also es reicht nicht, wenn man leidenschaftlich über etwas ist, aber nicht strukturiert und auf Geschäftsebene relevant darüber sprechen kann. Und es bringt auch nichts, wenn man etwas erklären kann, aber nicht dafür brennt. Weil mittlerweile ist wirklich fast jede Business-Idee ist ja mittlerweile kopierbar. Also das Geschäft an sich, die App oder das haptische Produkt oder Dienstleistung. Ja, es ist alles kopierbar. Letztendlich kommt es auf die Brand an. Und es kommt darauf an, wie man die Brand gestaltet, aber die muss halt irgendwie Feuer haben. Die muss was haben, was für sich selbst steht und was Leute überzeugt und was Leute an sich bindet. Ja. Und ich finde, das ist eine Art von Begeisterungsfähigkeit. Und das muss nicht die Person sein, das kann auch die Marke sein, die eine Begeisterungsfähigkeit hat, aber irgendetwas, was Leute catcht sozusagen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das hat, dass man Leute begeistern kann.
Und glaubst du, du könntest das nochmal mit einem anderen Produkt oder mit einem anderen Startup machen? Oder ist das für dich wirklich so total mit Uchi und dem Thema verbunden?
Also es ist mit Female Empowerment verbunden bei mir sicherlich. Es ist nicht die Periode an sich. Wir reden ja zum Beispiel auch auf unserem Insta-Channel super wenig über die Periode, sondern es geht wirklich sehr viel mehr um generell Female Empowerment. Und Sneak Peek, wir sind jetzt auch schon dabei. Wir launchen jetzt unter Uchi auch andere Produktarten, also die weggehen von nur der Periodenunterwäsche und arbeiten auch schon an einer zweiten Brand zu einem ganz anderen Produkt
unter der GmbH. Kannst du da schon mehr dazu sagen?
Nein. Ich kann nur sagen, dass es auch um Female Empowerment geht. Also wir werden immer innovative Produkte für Frauen bauen, die einfach bis jetzt auf dem Markt fehlen.
Okay, dann müssen wir noch mal in ein paar Wochen oder Monaten sprechen.
Ja, sehr gerne.
Das kannst du noch mal vorbeikommen.
Ja,
super, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Kathi.
Sehr gerne.
Es war sehr spannend, es hat Spaß gemacht und dann sprechen wir uns wahrscheinlich bald wieder.
Ja, gerne.
Danke dir.